The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Guten Morgen, mein Name ist Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 9. Juni. Friedrich Merz versuchte sich dieser Tage als Yes-We-Can-Kanzler.
Yes-We-Can.
Das Original Barack Obama klang dabei dann doch etwas lässiger.
Yes-We-Did. Yes-We-Can. Thank you. God bless you.
Aber immerhin, Friedrich Merz entwarf ein Deutschland, das als weltweiter Vorreiter bei modernstem Klimaschutz andere inspirieren könnte.
Wir werden die Akzeptanz für Klimaschutz nur dann erhalten, wenn wir das mit modernsten Technologien schaffen und wenn wir damit Vorreiter auf der Welt werden, wenn andere nicht mehr mit Erstaunen, sondern mit Staunen auf Deutschland blicken und sagen, so wie die Deutschen das technologisch machen, so wollen wir das auch machen.
Merz meinte es auch wirklich ernst mit seiner Version von Think Big auf dem Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommern.
Das ist keine Utopie, das ist die Realität von morgen, wenn wir gemeinsam anpacken und dieses Land so reformieren, dass wir wieder Chancen haben, vorne zu sein, mitzuhalten, gut zu werden.
Nur damit Deutschland als Land wieder vorankommt, müssen auch seine Bürgerinnen und Bürger bereit sein, metaphorisch gesprochen, die Extrameile zu gehen, sich anzustrengen, nicht Feierabend zu machen, wo es die Uhrzeit zulassen würde. Der kraftvollste Motivator dazu war im Nachkriegsdeutschland der Wunsch nach dem sozialen Aufstieg. Dieser hat Millionen Menschen mobilisiert und angetrieben. Vom Tellerwäscher zum Millionär oder doch zumindest zum bescheidenen Wohlstand. Das war für Generationen in Deutschland kein Luftschloss, sondern sehr wohl realistisches Ziel. Vorausgesetzt, man war bereit, dafür hart zu arbeiten. Dann konnte auch der berühmte Dachdecker oder Fliesenleger am Ende seines Erwerbslebens in den eigenen vier Wänden wohnen. Ganz im Sinne von Ludwig Erhards Leitspruch.
Das Wohlstand für alle, ein neues individuelles Lebensgefühl und damit einen anderen folglichen Lebensstil entwickeln möchte.
Das sagte der legendäre Wirtschaftsminister im Jahr 1957. Doch die Realität im Jahr 2026 sieht leider anders aus. Die Mobilität in Sachen Status hat massiv abgenommen. Das Aufstiegsversprechen hat seine Magie verloren und spottet inzwischen vielen märchenhaften Träumen. Fleiß, Talent und Disziplin reichen heute eben oft nicht mehr aus, um Arbeiterkindern den Weg in die Mittelschicht oder noch weiter zu ebnen. Im Gegenteil, die Mittelschicht in Deutschland schrumpft sogar. Zählten 1995 noch 70% der gesamten Bevölkerung dazu, waren es 2018 nur noch 64%. In keinem vergleichbaren Industrieland, USA inklusive, ist die Mitte derart unter Beschuss, wie eine Studie der OECD und der Bertelsmann Stiftung zeigt. Betroffen ist vor allem die junge Generation. Schafften in den 80er und 90er Jahren immerhin noch 71% der damals 30- bis 39-Jährigen den Aufstieg in die Mittelschicht, gelingt dies heute nur noch 61%. Das einst so wirkmächtige Versprechen hat also an Überzeugungskraft eingebüßt. Gerade bei den Jungen, die die Zukunft dieses Landes doch bauen müssten. Über 40% der vom Ludwig-Erhard-Forum befragten 18- bis 25-Jährigen glauben entsprechend nicht mehr daran, dass sie es einmal besser haben könnten als ihre Eltern. Bei einem Drittel hat daher die Motivation nachgelassen, sich mit den eigenen Fähigkeiten einzubringen und das Land voranzubringen. Ein dramatischer Befund. Der Hauptgrund für diese zunehmende soziale Versteinerung ist, dass der Staat immer fetter und damit auch gieriger wird. Wer heute das 1,5-fache Durchschnittseinkommen verdient, der muss bereits den Spitzensteuersatz blechen. In den 60er Jahren war dazu mal das 15-fache nötig. Bei Sozialbeiträgen bewegen wir uns rasant Richtung 50%, wenn jetzt nicht massiv gegengesteuert wird. Damit belegt Deutschland laut OECD einen Spitzenplatz bei der Steuer- und Abgabenlast, lediglich übertroffen von Belgien. Mit immer weniger Netto vom Brutto lässt sich logischerweise nicht mehr so gut was ansparen. Der Staat hemmt damit den Vermögensaufbau. Das zeigt sich ebenfalls im OECD-Ranking. Mit ihrem Netto-Geldvermögen landen die Deutschen nur auf Platz 13. Auch beim Immobilienkauf wirkt der Staat als Kostentreiber. Die Grunderwerbsteuer hat sich in vielen Bundesländern in den vergangenen Jahren fast verdoppelt auf 6,5%. Beim Bau von Wohnungen und Häusern langt der Staat zudem über die Umsatzsteuer ordentlich hin. Nicht zu vergessen Energieeffizienz, Schallschutz, Brandschutz, Vorgaben für Fassadengestaltung. Die Regelwut macht Häuser und Wohnungen kostspielig und so zum Luxusgut. Das Ergebnis? Nur jeder zweite Deutsche verfügt heute über Wohneigentum. Europaweit der vorletzte Platz. Für junge Menschen, die ambitioniert sind und sich etwas aufbauen wollen, ist Deutschland also zunehmend unattraktiv. Jeder fünfte der jungen Erwachsenen plant konkret, ins Ausland zu ziehen, zeigt die Trendstudie Jugend in Deutschland. Schon heute verlassen bis zu 290.000 Deutsche ihre Heimat. Jedes Jahr. Die große Mehrheit unter ihnen jung und gut ausgebildet. Das lässt Deutschland ausbluten. Um diesen Aderlass zu stoppen, braucht es nicht nur ein neues Wirtschaftswunder, sondern auch eine Neuerfindung des Aufstiegsversprechens. Erhards Wohlstand für alle muss knapp 70 Jahre später noch genauso Credo für politisches Handeln sein. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Alexander Hoffmann ist Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Auf der Pioneer One haben wir über den Streit ums Wahlrecht gesprochen.
Und deswegen ist die SPD dringend aufgerufen, sich an das zu halten, was sie uns im Koalitionsvertrag zugesagt hat.
Also das Beharren auf Parität wäre ein Vertragsbruch.
Ja.
Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die wichtigsten News von Apple. Und wir lernen eine Katze kennen, die fast die reichste ihrer Art geworden wäre. Was im Namen der schwarz-roten Koalition unterschlagen wird, dass es sich hierbei nicht um eine Zwei-Parteien-, sondern eine Drei-Parteien-Konstellation handelt. SPD, CDU und CSU. Die Christlich-Soziale Union aus Bayern mischt auch im Bund mit. Und Statthalter für Markus Söder in Berlin ist er, Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. Der Jurist hält die Interessen des Freistaats auf Bundesebene hoch und bildet mit seinen Kollegen aus der Fraktionsspitze Jens Spahn und Matthias Mirsch das Trio, das den sogenannten Geist von Würzburg nach Berlin trägt. Also das sehr verständnisvolle und konstruktive Miteinander, das von der Fraktionsklausur im vergangenen Jahr kolportiert wird. Doch die CSU ist nicht immer automatisch auf Seiten der CDU. Das S im Namen verbindet sie schließlich mit den Sozialdemokraten. Ich habe mit Alexander Hoffmann gesprochen über die SPD und Gemeinsamkeiten sowie Differenzen, zum Beispiel bei der Wahlrechtsreform. Aber auch über Differenzen, die zuletzt innerhalb der CSU deutlich wurden. Stichwort Brieffreundschaft. Los geht es erstmal mit dem generellen Stand des Agenda-Jahrs und der Debatte um die Gesundheitsreform. Guten Morgen, Alexander Hoffmann.
Guten Morgen.
Herr Hoffmann, mit Blick auf die Vorschläge von Nina Wagen zur Pflegereform gibt es ja jetzt Widerstand aus Ihren Reihen, von der CSU, aber auch von der SPD zum Beispiel, was die Reduzierung von Rentenpunkten von pflegenden Angehörigen angeht. Wir haben das in den Koalitionsverhandlungen auch schon mal beobachten können, dass es so eine Art Schulterschluss gab der beiden S-Parteien, also CSU und SPD beim Thema Rente. Sind Sie sich also im Bereich der Sozialreform manchmal in Wahrheit näher als die beiden Schwesterparteien CSU und CDU?
Also was uns als CSU treibt, ist, dass wir nicht als kalte Koalition wahrgenommen werden wollen. Wir haben verschiedene schwierige Reformdebatten, die wir führen müssen, und das in hochemotionalen und menschlich sensiblen Bereichen wie Gesundheit und dann vor allem nochmal Pflege, wo es um die Schwächsten in unserer Gesellschaft geht. Und da ist vor allem wichtig, dass wir da ganz genau drauf gucken, weil das muss Ziel eines Sozialstaats sein, dass er immer auch die Schwächsten, die sich nicht mehr helfen können, im Blick behält. Und deswegen ist es gut, wenn wir dort Diskussionen führen. Und da liegt es natürlich womöglich manchmal nahe, dass dann eine Partei, die halt so einen starken Blick auf das Soziale hat, wie die SPD, dann an der Stelle auch mal in unsere Nähe rückt.
Sie wissen aber, dass das inzwischen in der CDU teilweise schon gefürchtet wird.
So weit würde ich nicht gehen. Also es ist schon so, manchmal ist die Rede von den zwei S-Parteien. Aber ich glaube, dass diese Koalition durchaus ihre Stärke daraus entwickelt, dass sie eben drei unterschiedliche Parteien hat mit einer unterschiedlichen Schwerpunktsetzung. Und wenn wir da das Beste aus jeder Welt auf den Tisch bringen und vereinbaren können, können wir Großes für dieses Land leisten.
Wenn Sie das jetzt ja schaffen, gemeinsam mit der SPD zu blockieren, dass die Rentenpunkte reduziert werden, machen Sie dann einen anderen Vorschlag, dass am Ende zumindest man bei der Einsparsumme da ankommt, wo Wagen eigentlich gestartet war?
Ich bin ja noch gar nicht an der Stelle, dass ich sage, das geht mit uns nicht. Sondern ich habe gesagt, das müssen wir uns genau angucken, weil wir eben genau schauen müssen, welche Wirksamkeit hat es. Einerseits natürlich finanziell, aber natürlich gleich auch menschlich, emotional als politisches Signal. Und deswegen muss man das genau bewerten. Aber die Zeiten von reiner Blockadehaltung, die sind vorbei. Die können wir uns schlichtweg nicht leisten. Ein einfaches Nein genügt heute nicht. Sondern man muss dann schon auch sagen, wie man es stattdessen machen würde. Und auch das muss in der Bewertung eine Rolle spielen, weil das Schlimmste für dieses Land wäre, wenn wir in diesen Reformen nicht zum Abschluss kommen, dann ist nämlich leidtragender der einfache Bürger, weil einfach die Kosten für zum Beispiel gesetzliche Krankenversicherung, die Kosten für Pflegeversicherung in eine Höhe steigen, wie wir es nicht mehr verantworten können. Im Übrigen auch nicht für den Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort Deutschland.
Außerdem ging es um die Wahlrechtsreform der Ampel. Die deckelt nämlich den Bundestag auf 630 Abgeordnete. Die Anzahl der Zweitstimmen entscheidet darüber, wie viele Kandidaten letztendlich reinkommen. Damit gibt es auch Wahlkreisgewinner, die trotzdem wegen der Deckelung nicht ins Parlament einziehen dürfen. Bei der letzten Bundestagswahl gingen 23 Wahlkreisgewinner am Ende leer aus. So mancher CSU-Kandidat hatte da das Nachsehen. Die aktuelle Regierung wollte das laut Koalitionsvertrag eigentlich ändern, aber es bewegt sich seit Monaten nichts. Denn die SPD will nur nochmal ans Wahlrecht, wenn Parität danach garantiert ist. Heißt, dass am Ende genauso viele Frauen wie Männer im Bundestag sitzen. Alexander Hoffmann ist alles andere als erfreut.
Thema Wahlrecht ist ja im Koalitionsvertrag eigentlich vereinbart. Nun hat die SPD, vor allem Bärbel Baas, aber die Forderung aufgestellt, dass die nur mit Parität zu machen sei. Wenn man da jetzt nicht weiterkommt, wie bislang der Fall, also seit Monaten stockt es, muss sich die CSU dann da eigentlich von einer Reform verabschieden?
Ich will zunächst mal feststellen, wenn man die beiden Themen nebendran legt, Parität und Wahlrecht, dann gibt es einen signifikanten Unterschied. Die Wahlrechtsreform mit Ergebnis, nämlich dass jeder, der einen Wahlkreis gewinnt, in den Deutschen Bundestag einziehen kann, die ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Das ist für uns eine wichtige Voraussetzung gewesen, diesen Vertrag zu unterschreiben. Und das Thema Parität war nur versehen mit einem Prüfauftrag. Dem wurde im Übrigen auch nachgekommen. Und deswegen ist die Verknüpfung, die Bärbel Baas da macht, widerspricht in grober Art und Weise dem Koalitionsvertrag. Und der Koalitionsvertrag ist der stabilisierende Faktor einer Koalition und einer Vertrauensbasis. Und da muss man einfach sagen, das macht mit Erfolgsfähigkeit einer Koalition etwas, wenn ein Partner sich einseitig aus dem Koalitionsvertrag zurückzieht. Das würde jeder von uns im privaten Bereich bei Verträgen genauso empfinden. Und deswegen ist die SPD dringend aufgerufen, sich an das zu halten, was sie uns im Koalitionsvertrag zugesagt hat.
Also das Beharren auf Parität wäre ein Vertragsbruch?
Ja.
Sie haben ja vergangene Woche auch gesagt, dass der Koalitionsvertrag von der CSU zumindest nicht unterschrieben worden wäre, ohne diese Vereinbarung. Wenn das dann nicht kommt, wie eben im Koalitionsvertrag vereinbart, welche Konsequenzen hätte das für diese Koalition?
Dieser Satz stammt von mir und das Wichtige dabei ist, die SPD weiß das. Die SPD weiß, wie wichtig uns Wahlrecht ist und ich habe das schon mehrfach formuliert, das ist eine schwere Hypothek für diese Koalition, wenn die SPD hier nicht vertragstreu ist, in herausfordernden Zeiten. Wir haben ein hohes Maß an staatspolitischer Verantwortung, überhaupt keine Frage. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir als CSU die Nerven verlieren und Abgeordnete sagen, wir machen jetzt mit der SPD keine gemeinsame Sache mehr, weil sie da nicht Wort hält. Das hängt aber vor allem damit zusammen, dass wir alle das Vertrauen in die SPD haben, dass sie beiträgt und sagt, jawohl, ihr habt recht, wir haben das vereinbart und wir werden das mit euch umsetzen.
Wie sehr belastet es aktuell das Verhältnis?
Aktuell noch nicht, vor allem deswegen, weil ich dankenswerterweise bei den Kolleginnen und Kollegen, für die das ein wichtiges Thema ist, feststelle, dass sie ein hohes Maß an staatspolitischer Verantwortung mitbringen. Da macht es sich niemand so einfach und sagt, ah, jetzt das Wahlrecht, das fehlt mir jetzt, jetzt habe ich keine Lust mehr, mit der SPD zu Vereinbarungen zu kommen. An der Stelle sind wir nicht, findet da keine Verknüpfung statt. Aber ich glaube, unter Hinweis darauf will ich das einfach nur mit der Aufforderung an die SPD verbinden, sich jetzt bitte wieder an den Tisch zu setzen und dann das umzusetzen, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Was ich aber sagen will, es geht beim Thema Wahlrecht nicht um die CSU, sondern es geht um den Wähler. Wir erleben Zeiten von Politikverdrossenheit. Die Menschen entfremden sich immer weiter von der Politik. Und jetzt gibt es ein Wahlrecht, das am Ende das, was der Wähler will, nicht mehr abbildet. Da gewinnt jemand den Wahlkreis, womöglich mit einem tollen Wahlkampf, mit großartigen Veranstaltungen, hohem Interesse der Wähler, gewinnt ihn knapp. Und dann zieht er nicht in den Deutschen Bundestag ein und womöglich wird dann dieser Wahlkreis gar nicht vertreten oder er wird von jemandem vertreten und das ist aktuell ja auch der Fall, der deutlich unterlegen war, also wo der Wähler gesagt hat, nee, den will ich eigentlich nicht für diesen Wahlkreis in Berlin und das ist eine Schieflage und deswegen sagen wir, wer gegen Politikverdrossenheit etwas machen will, der braucht ein Wahlrecht, das der Wähler versteht und nachvollziehen kann.
Irritationen löst aber nicht nur der Koalitionspartner aus. Auch CSU-intern sorgt jemand für Kopfschütteln. Der Fraktionsvorsitzende der Konservative im Europaparlament, Manfred Weber. Er hatte einen 5-seitigen Pfingstbrief an seine Partei geschrieben, in dem er mehr Konzept sowie mehr Gemeinschaftsgefühl fordert. Und auch wenn Markus Söders Name dabei nicht einmal fällt, die Kritik am CSU-Chef ist mehr als nur Subtext. Alexander Hoffmann dazu.
In der CSU schreibt man sich jetzt auch öffentlich Briefe. Der Pfingstbrief von Manfred Weber wurde von vielen zumindest als Frontalangriff auf den Parteichef Markus Söder verstanden. Wie gespalten ist die CSU aktuell?
Der Brief wurde von vielen als maximal unglücklich eingeordnet. Wir haben hier in Berlin als Koalition wirklich große Herausforderungen vor uns, Herausforderungen von einem historischen Ausmaß. Und da braucht es eine starke Partei, eine geschlossene Partei, eine Partei, die sich nicht mit sich selbst beschäftigt. War im Übrigen schon immer so, dass Parteien, die sich mit sich selbst beschäftigen, beim Wähler ohnehin nicht gut angesehen sind. Und deswegen ist das eine unglückliche Konstellation. Und die Kolleginnen und Kollegen haben die Erwartungshaltung, dass, ich sage jetzt mal, da keine weitere Diskussion geführt wird, weil uns das letztendlich in der Außendarstellung nur schwächt.
Nicht nur in der Außendarstellung, auch der Parteichef ist ja dadurch geschwächt. Wie geschwächt ist er denn durch diese Personaldebatte?
Ich erlebe im Moment weniger, weder in der Landesgruppe noch in der Landtagsfraktion, eine Personalfrage. Manchmal habe ich das Gefühl, nur eine einzige Person in der CSU führt eine Personaldebatte. Die Abgeordneten, die hier in Berlin Verantwortung tragen, die haben alle einen Blick auf die Kommunalwahl. Die Kommunalwahl war für uns mit schweren Niederlagen verbunden. Das muss dazu führen, dass wir als CSU uns mit der Ursache beschäftigen. Aber Markus Söder steht als Parteivorsitzender stark. Er ist ein guter Ministerpräsident, er ist gut für Bayern und er ist gut für die CSU. Und alle anderen Debatten würden uns da nur die Kraft rauben.
Und was wollte Manfred Weber dann mit diesem Brief bezwecken?
Das muss der geneigte Leser des Briefes am Ende selbst beurteilen.
Was ist Ihre Interpretation?
Die denke ich mir.
Aber teilen Sie nicht mit uns.
Wir brauchen Geschlossenheit und keine Personaldebatte für die Herausforderungen, die wir vor uns haben.
Damit sage ich vielen Dank, Alexander Hoffmann.
Gerne.
Übrigens, am Donnerstag begrüße ich den CSU-Chef Markus Söder in Berlin auf der Pioneer One. Vor Publikum. Alle Infos in den Shownotes. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. China und Saudi-Arabien. Zwei Länder im Umbruch, im Aufbruch, in der Transformation und zwei Staaten, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, ökonomisch als auch geopolitisch. Aber wie sieht die Welt vor Ort aus? Wie denken Politiker, Unternehmerinnen und Unternehmer und Bürger in diesen Ländern? Was wird dort produziert und wie? Welche Innovationen kommen von dort? Das alles erfährt man nur, wenn man die Länder besucht. Und genau das können Sie tun auf zwei neuen Pioneer-Expeditionen. Mit dem China-Korrespondenten Frank Sieren, der selbst seit gut 30 Jahren in Peking lebt, bereisen Sie 10 Tage lang 4 Städte im Reich der Mitte, unter anderem Hongkong und Shenzhen. In Hintergrundgesprächen und Ausflügen begreifen Sie das Land aus einer neuen Perspektive. Eine weitere Expedition geht nach Saudi-Arabien in Begleitung meiner Kollegin Chelsea Speaker. Sie erleben Riad und Jeddah und bekommen 5 Tage lang einen Einblick in die Strukturen, in die Wirtschaft und die Denkweise des Landes und ihrer Menschen. Wie, was und wo, das alles erfahren Sie unter dem Link in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da sprechen alle über die Apple-Entwicklerkonferenz. Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street, hat sie sich angesehen. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Carina. Ja, im Mittelpunkt stand ganz klar der große KI-Schub für Apple. Auf der Konferenz hat der Konzern neue Versionen seiner Software gezeigt mit einem deutlich verbesserten Siri, das künftig viel stärker wie ein Chatbot funktionieren soll, mit Kontext auch versteht, was auf dem Bildschirm passiert und eng mit Apples Apple Intelligence verknüpft ist. Spannend für die Märkte dabei ist auch, Apple bindet dabei auch Googles Gemini-Modelle mit ein und versucht so bei generativer KI zu den großen Rivalen aufzuschließen. An der Börse kommt das tatsächlich aber gemischt an. Viele hatten sich genau so ein klares KI-Update gewünscht, nachdem Apple im Vergleich zu anderen Tech-Giganten ja als Nachzügler galt. Gleichzeitig ist aber noch offen, wie schnell die neuen Funktionen tatsächlich bei den Nutzern ankommen und zusätzliche Umsätze, zum Beispiel über Dienste oder teurere Geräte, bringen. Ein emotionaler Akzent war außerdem, dass das die letzte Keynote unter Tim Cook war, bevor er im Herbst seinen CEO-Posten abgibt. Und auch das sorgt hier an der Wall Street für die Frage, ob mit dem Chefwechsel vielleicht auch ein aggressiverer KI-Kurs kommt. Die Aktie von Apple fiel aber gestern um 2%.
Und Anne, sag uns, wie ist die Börse sonst so in die Woche gestartet?
Tatsächlich versöhnlicher, als viele nach dem Absturz von Freitag befürchtet hatten. Der S&P 500 ist zum Wochenstart um 0,3% gestiegen, die Nasdaq knapp 0,9% und der Dow lag leicht im Minus, was aber eher eine technische Gegenbewegung war. Getragen wurde das vor allem von den Chipwerten. Der Halbleiter-ETF hat nach dem 10%-Crash vom Freitag etwa 6% zugelegt. Micron lag zeitweise fast 10% im Plus. Auch Nvidia und Broadcom haben sich erholt. Gleichzeitig bleibt der geopolitische Hintergrund angespannt. Nach neuen Angriffen zwischen dem Iran und Israel sind die Ölpreise zwar weiter hoch, aber etwas von ihren Tageshochs tatsächlich wieder zurückgekommen, nachdem Donald Trump und Teheran Signale gesendet haben, dass der Waffenstillstand grundsätzlich weitergehen soll. Unterm Strich wirkt der Markt zum Start in die Woche eher so, als würde er den Schock der KI-Korrektur erstmal verdauen, mit einer leichten Erholung bei Tech, aber mit einem sehr wachen Blick auf den Nahostkonflikt und auch jetzt die anstehenden Inflationsdaten und den SpaceX-IPO diese Woche.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Karl Lagerfelds Schuhpett nun doch nicht die reichste Katze der Welt geworden ist. Der ikonische Modedesigner liebte seine Katze über alles und behandelte sie wie eine, na, echte Prinzessin. Rund um die Uhr wurde Schuhpett von Personal betreut. Reisen im Privatjet, ein eigener Leibwächter, ein eigenes iPad, maßgeschneidertes Luxus-Katzengeschirr und ein persönlicher Koch. Zur Erfrischung gab es den exquisiten Frischwasser-Cocktail, eine Spezialmischung aus 5 Sorten Mineralwasser. Für Karl Lagerfeld war Choupette weit mehr als nur ein Haustier.
Sie hat 2 Zofen, die sich Tag und Nacht um sie kümmern. Aber ich kümmere mich auch um sie, wenn die nicht da sind. Sie ist der Mittelpunkt des Hauses.
Choupette, die südamerikanische Musik mag, aber keine Oper, spielte nicht nur bei Karl zu Hause die erste Geige. Choupette war Lagerfelds Muse. Er widmete ihr sogar eigene Kollektionen wie Monster Choupette oder Choupette in Love und setzte auch als Model in zahlreichen Werbekampagnen auf sie. Kein Wunder also, dass Karl Lagerfeld seiner geliebten Katze nach seinem Tod einen Großteil seines Vermögens vermachen wollte. Als der Designer 2019 im Alter von 85 Jahren starb, begann allerdings ein jahrelanger Streit um sein Erbe.
Wissen Sie, wie viel Geld Sie haben?
Nein, Gott sei Dank nicht. Da könnte man ja geizig werden.
Geiz ist eine üble Charaktereigenschaft, oder nicht?
Gerade die schlimmste.
Die schlimmste?
Ja, sicherlich. Das Geld muss aus dem Fenster, damit es durch die Tür wieder reinkommt.
Tja, Lagerfeld wusste es nicht, aber heute ist es amtlich. Das Vermögen des Designers soll sich auf fast 300 Millionen Euro belaufen. Und seine Haupterben, mehrere enge Vertraute, unter anderem Lagerfelds Assistent Sebastian, zwei Models und nicht zuletzt Choupette. Doch nach 7 Jahren Erbstreit steht nun final fest. Choupette geht leer aus, denn Tiere können nicht erben in Frankreich, nur Menschen. Um ihre Zukunft muss sich trotzdem niemand sorgen. Sie lebt bei einer langjährigen Mitarbeiterin von Lagerfeld in Paris, im Eigenheim natürlich. Und auch für Choupettes Unterhalt ist gesorgt. Feinstes Fleisch, Königskrabbe und Kaviar sind für die Lagerfeldkatze weiterhin die ganz normale Hausmannskost. Ihr tägliches Brot also. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. Ich wünsche Ihnen jetzt auch einen Feinschmeckerstart in diesen neuen Tag voller Zuversicht. Ihre Carina Mössbauer. You're a rich girl.